NZZ-Akzent.
Revert, du bist seit gut etwa 1,5 Jahren als Korrespondent in Israel. Der Terrorangriff vom 7. Oktober 2023, der war da schon vorbei, als du gingst. Aber was hast du dir vorher gedacht, also dass, als du diesen Job dann angetreten hast? Wie hast du dir das vorgestellt, wie das sein wird?
Ich habe mich natürlich sehr, sehr intensiv vor meiner Abreise mit dem Land, der Region und auch diesem Krieg natürlich beschäftigt, wie ganz viele Menschen kurz nach dem 7. Oktober. Und ich glaube auch, so wie ganz viele andere Menschen, habe ich gedacht, Israel, das ist ein Land im kompletten Ausnahmezustand. Es gibt jeden Tag Raketenalarm. Quasi das ganze Land ist im Krieg. Und als ich dann angekommen bin im Januar 2024, da hat sich schnell gezeigt, das stimmt nicht so ganz. Es gibt ganz viel Normalität, die hier stattfindet, obwohl es natürlich auch immer wieder in der Zeit, in der ich hier war, Situationen gab, die auch brenzlig waren.
Revert Hofer berichtet für die NZZ aus Israel. Ein Arbeitsort mit ganz speziellen Herausforderungen. Ich bin Antonia Moser. In diesen 1,5 Jahren, seit du aus Israel berichtest, du hast es gesagt, da gibt es Normalität, aber da gibt es auch viel Brenzliges. Wir haben schon einige Folgen mit dir gemacht zum Gaza-Krieg, zu den Raketen aus dem Iran. Wie ist das jetzt für dich, da zu leben?
Ich lebe ja in Tel Aviv und es ist eigentlich eine sehr, sehr lebenswerte Stadt. Also direkt am Strand, es gibt unglaublich viele Restaurants, Bars. Ich wohne mitten in der Stadt und wenn ich aus meiner Wohnung rausgehe, dann ist es ein sehr, sehr normales Leben am Mittelmeer eigentlich. Mhm. Und dann gibt es eben relativ regelmäßig auch jetzt noch Raketenalarm, zum Beispiel von Houthi-Raketen, die weiter aus dem Jemen geschossen werden. Dann schellen eben die Alarmsirenen. Ich kriege so eine Warnmeldung auf mein Handy. Und dann gab es natürlich Situationen auch in diesen 1,5 Jahren, wo es nicht nur Raketenalarm gab, sondern Raketen auch tatsächlich eingeschlagen sind. Du hast es schon gesagt, also der Iran-Krieg war, glaube ich, die Situation, die auch ganz, ganz viele von meinen israelischen Freunden total geschockt hat. Also hier in meiner Straße, wo ich lebe, im Zentrum von Tel Aviv, ungefähr 500 Meter von meiner Wohnung, da wurden 2 Häuser von einer ballistischen Rakete komplett zerstört. Okay. Das hat es, glaube ich, wahrscheinlich seit dem israelischen Unabhängigkeitskrieg nicht gegeben im Zentrum von Tel Aviv, dass eine Rakete dort tatsächlich eingeschlagen ist, solche Häuser zerstört hat. Menschen sind verletzt und gestorben während dieser 12 Tage, wo der Krieg angedauert hat. Aber auch dann, als das vorbei war, ging es wieder relativ schnell weiter mit einem eigentlich objektiv ganz normalen Leben.
Mhm. Hattest du da selbst auch Angst? Also jetzt konkret in dieser Situation, aber vielleicht auch allgemein, wenn man in einem Land ist, das quasi ständig bedroht ist?
In dieser Situation hatte ich dann im Nachhinein so ein bisschen ein Angstgefühl, weil ich das in der Nacht, wo diese Rakete eingeschlagen ist, also ich habe das natürlich gehört, das war sehr, sehr laut, aber ich habe gar nicht realisiert, wie nah das eigentlich dran war. Und dann bin ich da am nächsten Morgen vorbeigelaufen und ich bin da an der Bäckerei vorbeigelaufen, wo ich sonst mal einkaufe, ganz viele Geschäfte, wo ich immer jeden Tag vorbeilaufe und dann steht da so ein Haus, was ähnlich aussieht wie meins, was eben komplett nur noch Trümmer ist. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr komische, ja, sehr komisches Gefühl, was man dann hat. Währenddessen habe ich mir immer gesagt, es bleibt immer noch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jetzt genau mein Haus getroffen wird. Also es wurden zwar Häuser getroffen, aber die Wahrscheinlichkeit liegt bei unter 1%. Und dann muss man schon sehr viel Pech haben. So konnte ich das so ein bisschen rationalisieren. Ja. Und was du gesagt hast über diesen Bedrohungszustand, da kommt es mir natürlich zugute, dass ich kein Israeli bin. Ich kann relativ frei in die Nachbarländer reisen. Ich muss mich nicht rechtfertigen für das, was diese Regierung in meinem Namen tut. Ich habe da eigentlich kein großes Bedrohungsgefühl, wie ganz viele Israeli und auch Juden haben, wenn sie natürlich in dieser Region reisen.
Wie frei kannst du denn als Journalist arbeiten in Israel selbst?
In Israel selbst kann ich sehr frei arbeiten und man muss auch sagen, man kann eigentlich sehr gut hier arbeiten. Ganz viele Institutionen haben Mediensprecher, es ist sehr einfach an Kontakte zu kommen. Du kannst dich im Land frei bewegen und dann gibt es natürlich auch immer noch Situationen und vor allem Orte, wo die Pressefreiheit sehr stark eingeschränkt ist. Ein Beispiel, was glaube ich viele nicht wissen, ist zum Beispiel auch der Iran-Krieg. Da durfte man immer nur verspätet oder bei manchen Fällen auch gar nicht über Einschlagsorte berichten, weil die der Militärzensur unterliegen. Mhm. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir ja seit dem 7. Oktober sehr, sehr viel über den Gazastreifen und den Krieg dort berichten, ohne dass wir dort wirklich hin können als Reporter. Und das ist ja eigentlich unser Job. Wir müssen irgendwo hingehen und erzählen, was wir dort sehen, welche Eindrücke wir sammeln. Und die einzige Möglichkeit, die es gibt, dorthin zu gehen, ist als sogenannter Embedded Journalist. Das bedeutet, dass man mit der israelischen Armee hineingeht in den Gazastreifen. Und dann kommt man auf so eine Pressetour und auf dieser Pressetour zeigt einem die israelische Armee natürlich auch nur das, was sie einem zeigen möchte. Es ist ein sehr, sehr begrenzter Einblick, der natürlich auch gefärbt ist von den Interessen einer Kriegspartei in diesem Krieg.
Aber eben selbst alleine irgendwie schauen gehen, das geht nicht, weil Israel das nicht erlaubt.
Es gibt Gründe, die von israelischer Seite angeführt werden. Am Anfang hieß es eben, die Sicherheit der Truppen sei gefährdet, wenn eben Journalisten dort unabhängig berichten. Das, finde ich, ist kein sehr starkes Argument, zumal die Mitarbeiter von internationalen Hilfsorganisationen ja auch vor Ort sind und dort rein und rausgehen. Das wäre sicher für Journalisten.
Keine Gefahr sind.
Das wäre sicher für Journalisten auch möglich, ohne die israelischen Soldaten zu gefährden. Dann hatte ich noch ein Erlebnis, als ich hierher gekommen bin, wo ich einen israelischen Presseoffizier getroffen habe, der mir auch sagte, er sehe gar keinen Mehrwert darin, wenn internationale Journalisten von dort berichten, denn alle Informationen seien sowieso von der Hamas kontrolliert und auch die Menschen, die Palästinenser, die man dort vor Ort fragen könnten, die würden einem nur die Hamas-Propaganda auftischen.
Ist das so?
Also, dass die Hamas immer noch sehr viel im Gazastreifen kontrolliert, ich glaube, das ist relativ klar. Das hat man ja zum Beispiel auch nach der letzten Waffenruhe gesehen, wo dann diese ganzen Hamas-Kämpfer wieder in frisch gewaschenen Uniformen durch die Ruinen von Gaza da paradiert sind. Mhm. Aber dass jetzt alle Palästinenser komplett gebrainwashed sind und einem nur die Hamas-Propaganda auftischen, das stimmt nicht. Ein Beispiel wären die großen Anti-Hamas-Proteste, die es am Gazastreifen im März gegeben hat. Und da haben wir und viele internationale Medien mit Hilfe von lokalen Mitarbeitern, also palästinensischen Journalisten im Gazastreifen, sehr intensiv darüber berichtet. Und die Menschen haben sehr frei darüber gesprochen, dass sie die Hamas auch für diese Katastrophe verantwortlich machen.
Aber warum macht Israel es dann? Also, wenn diese Berichte ja eh auch rauskommen.
Mit Sicherheit kann ich nicht sagen, was die Beweggründe der israelischen Regierung und der israelischen Militärführung sind. Ich kann nur vermuten, dass Israel wohl die Kontrolle über das Narrativ behalten möchte, dass Israel sicherstellen will, dass eben Informationen, die ihre Armee der Welt präsentiert, nach draußen kommen und andere nicht. Also es will eigentlich unliebsame Informationen, unliebsame Bilder nicht nach außen kommen lassen. Das ist meine Interpretation dieser Politik. Ich glaube, damit schadet Israel nicht nur der Pressefreiheit, sondern auch sich selbst. Denn es zeigt sich, dass diese Regierung, was den Gaza-Krieg angeht, also ein Krieg, der so abgeschottet ist von internationalen Journalisten wie kein anderer Konflikt im 21. Jahrhundert, dass mit dieser Politik eigentlich gezeigt wird, dass sie ein sehr, finde ich, sehr instrumentelles Verständnis von Pressefreiheit haben, eigentlich ein bisschen ein autoritäres Verständnis davon. Und am Ende bringt es Israel meiner Meinung nach auch nicht sehr viel, denn diese Bilder, diese furchtbaren Bilder, die wir aus Gaza sehen, die gelangen ja ohnehin hinaus.
Wie machst du das denn? Also wenn du jetzt über diese Region berichten musst, ohne hineinzukommen, ohne unabhängig dir ein eigenes Bild zu machen?
Also wir, wie ganz viele andere internationale Medien auch, arbeiten mit lokalen palästinensischen Journalisten im Gazastreifen zusammen. Die schicken uns dann Sprachnachrichten, teilweise auch Interviews, Zusammenfassungen, die sie geführt haben, die wir dann auch nochmal überprüfen oder eben auch mit anderen Informationen, öffentlich zugänglichen oder von Hilfsorganisationen abgleichen.
Nächste Woche schauen wir übrigens im Akzent noch in den Gazastreifen. Da gibt es eine Folge, wie diese Mitarbeiter da in Gaza genau arbeiten, unter Lebensgefahr. Für dich, Revert, heißt das aber, du sitzt am sicheren Schreibtisch und berichtest einfach von dort über diesen Krieg.
Ja, genau. Das ist immer, finde ich, eine sehr seltsame Situation. Vor allem, wenn man sich den ganzen Tag mit eben diesem Leid, Hunger, Tod im Gazastreifen beschäftigt hat, dann sitze ich hier in meiner Wohnung in Tel Aviv, gehe abends raus und da sitzen die Menschen in Restaurants, gehen feiern, trinken, sind am Strand. Und das ist, finde ich, immer ein sehr, sehr krasser und seltsamer Kontrast.
Und wie bringst du das zusammen, diese zwei so komplett verschiedenen Realitäten?
Manchmal ist es sehr schwierig, das zusammenzubringen. Also eben, wenn man sich sehr intensiv mit diesem unermesslichen Leid im Gazastreifen beschäftigt hat und dann eben in so eine komplett andere Realität hinaustritt, die aber gleichzeitig geografisch sehr nah dran ist, dann ist mir manchmal auch irgendwie gar nicht danach zumute, jetzt irgendwie groß auszugehen in Tel Aviv. Nach ein paar Tagen legt sich das manchmal auch wieder. Also was nicht zu bestreiten ist, ist, dass so eine gewisse Abstumpfung eintritt. Also einfach mit der Frequenz der Nachrichten, die wir aus dem Gazastreifen bekommen und auch mit dieser Realität, die hier gar nicht mehr so wirklich darauf reagiert. Also dass man manchmal die Bombardierungen aus dem Gazastreifen am Strand hört, da reagiert in Israel oder hier in Tel Aviv eigentlich kaum jemand drauf. Also ich werde dann auch immer wieder daraus rausgerissen, wenn man eben diese Informationen aus erster Hand aus Gaza bekommt. Und ich versuche damit umzugehen, indem ich dorthin fahren kann, wo ich hinfahren kann. Also erstmal überall in Israel und dann natürlich auch ins Westjordanland, wo wir Journalisten immer noch hinkommen, also das andere palästinensische Gebiet.
Das geht also ohne Probleme. Da lässt Israel die Journalisten rein.
Auf dem Papier schon. Ich kann mich da frei bewegen und kann überall herumfahren. Praktisch ist es so, dass es hunderte von israelischen Checkpoints in diesem Gebiet gibt, das eben von Israel seit 1967 militärisch besetzt ist. Und manchmal sind die einfach geschlossen. Manchmal muss man stundenlang warten, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Aber grundsätzlich ist es möglich. Also ich kann hin und her zwischen dem Westjordanland und Israel. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil wir internationale Journalisten zu den ganz wenigen gehören, die das überhaupt machen können. Also die zwischen diesen beiden Welten hin und her gehen können. Also die Palästinenser im Westjordanland dürfen nicht raus, außer sie haben eine Arbeitserlaubnis, aber die wird seit dem 7. Oktober eigentlich an fast niemanden mehr erteilt. Und Israelis, bis auf die Menschen, die in den Siedlungen wohnen dort, die wollen nicht rein. Teilweise können sie auch in bestimmte Gebiete im Westjordanland, also per Gesetz, nicht rein. Diese beiden Seiten, die auch wieder sehr, sehr nah geografisch aneinander liegen. Also von mir bis ins Westjordanland ist es eine Stunde Autofahrt. In Jerusalem ist man direkt dort. Die geografisch sehr nah beieinander sind, aber es sind eigentlich zwei andere Planeten.
Also und du hörst dann auch ganz verschiedene Geschichten, je nachdem, mit wem du sprichst.
Absolut. Ich kann es vielleicht überspitzt ausdrücken, aber ich glaube, da steckt ein bisschen Wahrheit drin. Also für Palästinenser ist eigentlich jeder Israeli ein Soldat oder ein Siedler, weil das sind die einzigen Israelis, also im Westjordanland, die sie zu Gesicht bekommen. Und für Israelis ist jeder Palästinenser, wie gesagt, ich sage es jetzt überspitzt, aber ein potenzieller Terrorist oder eine Gefahr. Und das hat mit der Realität natürlich nichts zu tun, aber weil es eigentlich gar keinen Austausch gibt zwischen diesen beiden Gebieten, verfestigen sich natürlich diese Stereotypen.
Wollte ich gerade sagen, du bist da irgendwo in der Mitte drin, bekommst so viel Leid, so viel Angst mit. Gelingt es dir denn, neutral über diese Gebiete zu berichten, wenn du selbst so nah dran bist?
Niemand ist 100% objektiv und auch Journalisten sind keine Roboter. Wir sind Menschen. Und wenn man emotionale Geschichten von Leid hört, sei es in Israel beispielsweise von Angehörigen der Geiseln, die immer noch im Gazastreifen ist, oder beispielsweise im Westjordanland jemanden trifft, dessen Haus bei einem Siedlerangriff angezündet worden ist. In dem Moment fühlt man mit diesen Menschen mit, weil es erstmal kein Israeli oder kein Palästinenser ist, sondern ein Mensch, der vor einem sitzt. Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe als Journalist, das alles in einen größeren Kontext zu setzen, das zu erklären. Und dann geht man, also bei mir auf jeden Fall, geht man immer noch auf eine andere Ebene, wo es mir hoffentlich gelingt, möglichst objektiv zu bleiben und das auch in einen größeren Kontext einzubetten.
Wenn wir jetzt am Schluss noch schauen, du hast gesagt, am Anfang hast du dir vorgestellt, Krieg 24 Stunden am Tag, war dann nicht so? Wenn du jetzt sagst, nach 1,5 Jahren, hat dich das auch verändert?
Das hat mich auf jeden Fall verändert. Vielleicht einmal ganz kurz, wenn man bei diesem Konflikt bleibt, bei Israel-Palästina, wie mich das verändert hat, ist, ich glaube, das ist so wie mit jedem Thema, mit dem man sich immer tiefer beschäftigt, dass man merkt, je mehr man darin einsteigt, desto weniger gibt es eigentlich schwarz und weiß, sondern es verschwimmt alles in einem großen Grau und man kann immer irgendwie eine oder die andere Seite nachvollziehen und deswegen finde ich das auch immer sehr befremdlich, wenn ich zum Beispiel diese Zuschriften bekomme, wo Leute eben unglaublich stark auf einer Seite stehen und die andere Seite überhaupt nicht sehen können. Und ich glaube, mich persönlich hat es in der Hinsicht verändert, dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich sehr gut in solchen Situationen funktioniere. Zum Beispiel jetzt bei dem Iran-Krieg, was einfach eine sehr, sehr stressige Situation ist. Es schlagen Raketen ein, es gibt Raketenalarm und all sowas. Man weiß nicht, was passiert. Mhm. Dass meine erste Reaktion dabei eigentlich immer ist, sehr ruhig zu werden und dann sehr systematisch zu sagen, ich muss jetzt das erledigen, dann muss ich das schreiben, danach mache ich das und dann muss ich auch noch irgendwie mir einen Wasservorrat zulegen. Und wenn ich dann quasi in meinem Kopf so eine Liste abgearbeitet habe, dann denke ich, ja, ich habe eigentlich alles gemacht, was ich machen kann, um mich darauf vorzubereiten und dann werde ich sehr ruhig. Also ich glaube, das wusste ich einfach über mich selber vorher nicht und es ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, um diesen Job zu machen.
Dann hoffen wir bekommen noch viele weitere Berichte von dir. Danke vielmals, Rivat.
Sehr gerne, Antonia. Danke dir.
Das war unser Akzent mit Israel-Korrespondent Rivat Hoffa. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.